Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Wolfram Eilenberger, Publizist und Philosoph. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo.
Wir sprechen über die wichtigen Themen zum Auftakt dieser Woche und interessant dabei ist, wer sie setzt. Das ist nämlich zunehmend die Straße. Am Wochenende Zehntausende in ganz Europa, vor allem auch in Deutschland gegen die steigenden Mieten. Sowieso immer wieder Freitag, Schüler gegen den Klimawandel. Beides Themen heute bei uns. Wolfram Eilenberger, was war Ihre letzte Demo?
Die war gegen den Irakkrieg als Schüler. Das ist schon eine ganze Weile her.
Also gegen den Irak.
Von George W. Bush.
Den 1991.
Ja.
Okay, gut. Und seitdem nie wieder das Bedürfnis gehabt oder nie wieder die Zeit gehabt?
Bin kein großer Massenmensch, fühle mich in diesen Mengen nicht wohl und auch nicht recht zur Stimme gebracht.
Nein. Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sind zu zweit. Natürlich mit vielen helfenden Händen und Köpfen um uns herum, aber erstmal im Studio zu zweit. Wolfram Eilenberger, herzlich willkommen hier. Ich rufe jetzt laut das Aufregerwort des Tages, das zum Beispiel auch Grünen-Chef Robert Habeck in den Mund genommen hat. Enteignung.
Das ist ein Unwort. Alle schreien auf und sagen Enteignung. Ist auch ein böses Wort, aber es ist ja gegen Entschädigung. Also es würde dann, die Wohnungen werden verpflichtend rückgekauft werden. Die gehörten ja mal der öffentlichen Hand. Und diese Möglichkeit sieht das Grundgesetz ausdrücklich vor. Dort steht Eigentum verpflichtet, nämlich dem sozialen Zusammenhalt. Es ist nur nicht unterlegt worden. Die Zeit, das jetzt mit Maßnahmen zu tun, ist gekommen.
Die Zeit ist gekommen, sagt Robert Habeck, der Grünen-Vorsitzende. Und wer mehr Belege braucht, am Wochenende waren Zehntausende in ganz Deutschland auf der Straße gegen den, Zitat, Mietenwahn. Mein Gast heute, der Philosoph und Autor Wolfram Eilenberger. Wohnung zurück in den Staatsbesitz, ist das eine gute Idee oder, wie Markus Söder heute sagt, Sozialismus?
Ich würde zunächst einmal sagen, dass klar ist, dass dieses Problem sehr drängend und sehr schwerwiegend ist. Wer heute in der Berlin-Mitte eine Wohnung sucht mit zwei Großverdienern, Gutverdienern, hat es selbst schwer. Das heißt, es ist wirklich ein großes, manifestes Problem.
Jetzt kommt das große Aber.
Die Frage ist, ob Enteignungen funktional wirksam sind und ob sie als politisches Signal wünschbar sind. Ich würde sagen, in beiden Fällen nein, es ist funktional nicht wirksam, wird sehr viele Jahre dauern, wird unglaublich teuer sein und vielleicht auch rechtlich gar nicht durchsetzbar. Es ist als Signal für eine freie Gesellschaft aber auch sehr schlecht, weil Eigentumsrechte absolute tiefe Grundrechte sind, die man nur in absoluten Sondersituationen in Frage stellen sollte. Und die sehe ich in dieser Weise nicht gegeben, diese Sondersituation.
Die Sondersituation sehen viele dadurch, Sie haben es ja anfangs gesagt, gegeben, dass die Mieten wirklich explodiert sind. In Städten, in denen es tendenziell billiger war, wie Berlin, wirklich ganz stark. Eine Zahl seit 2011 bei den Neuvermietungen +70%. In anderen Städten ist der Druck auch gestiegen, wo die Mieten sowieso schon höher waren. Wo wir also in einer Situation sind, wo nicht mehr nur die Ränder der Gesellschaft, Hartz-IV-Empfänger, Schwierigkeiten haben, sondern Sie haben es ja beschrieben, Mittelschicht auf einmal feststellt, wir können uns Wohnen nicht mehr leisten.
Absolut ein großes Problem. Allerdings ist die relationale, der Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel Deutsche Wohnen und dem Mietspiegel offenbar gar nicht so hoch. Das heißt, es ist fraglich, ob das rechtlich durchsetzbar wäre. Und zweitens muss man sagen, dass die Art und Weise, wie Berlin diese Wohnungen verkauft hat und jetzt bis zu einem 8- oder zu einem 20-fachen gar zurückkaufen musste, auf grundlegenden Fehlern in der Vergangenheit beruht. Es ist finanziell für dieses Land doch gar nicht sinnvoll, zu einem überteuerten Preis Wohnungen jetzt zurückzukaufen. Man sollte da selber das Geld investieren, um Wohnungen zu schaffen. Das heißt, von allen Seiten, in denen man das betrachtet, wirkt es nicht sinnvoll. Was es tatsächlich ist, es ist eine Mobilisierungsmaßnahme für 2, 3 Parteien in diesem Bundesland. Und da ist es sehr wirksam, weil der Druck und der Zorn sehr hoch ist.
Mhm. Gut, der Zorn ist hoch. Um das nochmal zu untermauern, was Sie gerade gesagt haben, damit man mal ein Bild bekommt. Die Deutsche Wohnen hat in den 90er Jahren, frühen Nullerjahren, Wohnungen hier gekauft pro Stück 8.000 Euro. Ja, wenn man sich überlegt, was die heute wert sind, ist das wirklich ein Hohn. Man könnte jetzt fast sagen, das waren eigentlich fast schon sittenwidrige Geschäfte. Ein Staat, der damals in der Not war, in der finanziellen Not, der das machen musste, verkaufen musste, zum Teil auch durch Verfassungsvorgaben, damit die Haushalte stimmen. Da könnte man jetzt an dieser Stelle natürlich zu dem Schluss kommen, das war ein so großer Fehler, auch wenn er jetzt aufwendig ist. Wir korrigieren ihn besser jetzt als später.
Ja, aber bedenken Sie auch das Signal, dass wenn der Staat einen Fehler, den er jetzt als Fehler einsieht, rückgängig macht mit der Kraft, die er als Staat hat, was das für ein Signal an private Investoren kurzfristig und langfristig ist. Ich habe kein Interesse daran, dass sich Berlin, um das mal sehr polemisch zu sagen, weiter venezualisiert, dass Privateigentumsfragen grundsätzlich brüchig und anfechtbar wären. Und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung ist, dieses Problem überhaupt in den Griff zu bekommen.
Tja. Bürgermeister Müller, der neue Maduro. Der ist ja dagegen übrigens. Aber also wenn wir, ich meine, gut, das ist verschüttete Milch, die 90er Jahre, die Nullerjahre, wo man glaubte, der Markt ist der beste Ort, an dem sich eigentlich alles regeln lässt. Wo wir ganz viel Öffentlichkeit privatisiert haben, ja, in den verschiedensten Bereichen. Jetzt stellen wir fest, bestimmte Dinge funktionieren am Markt nicht. Der Markt ist offenbar nicht geeignet, eine gemischte soziale Struktur in Städten aufrechtzuerhalten.
Da gibt es sicher ein Problem. Allerdings muss man auch einen Schritt zurücktreten und fragen, von welchem Niveau kommen wir in Berlin? Ich habe lange im Ausland gelebt, in Helsinki, in Toronto, in Kopenhagen. Da sind die Mietpreise bei gleichartiger Wohnqualität das 2- bis 3-fache gewesen vor 10 Jahren. Mhm. Was wir in Berlin erleben, ist auch eine Normalisierung im globalen Bereich. Das heißt, ich verstehe diese Empörung, aber man muss das auch relational sehen. In Berlin haben wir sehr lange marktfern zu billig gewohnt.
Okay, wenn es nur Berlin wäre, könnten wir jetzt einen Strich machen. Aber leider ist es ja sehr viel mehr als Berlin. Deswegen sind ja Menschen in ganz Europa auf die Straße gegangen. Und man könnte auch sagen, Verhältnisse, wie Sie sie beschrieben haben, in diesen Städten wollen wir gar nicht erst entstehen lassen, da, wo noch eine bessere Struktur da ist. Und ja, ich weiß gar nicht, wie wir da am besten rankommen, dass wir sozusagen eine Situation herstellen. Der Markt muss ja nicht vollkommen weg, aber der Markt muss so gestaltet werden, dass es der gesunde Kapitalismus ist, der was vermietet. Wir haben ja im Moment diesen kranken Kapitalismus, der eine absolute Spekulation ist, wo Wohnungen leer stehen bleiben über Monate, weil man sich erhofft, damit dann noch mehr zu verdienen.
Ja, ich glaube, da sind Maßnahmen, in denen man eingreifen könnte. Man könnte sicher auch im Mietbremsbereich robuster vorgehen, als dies der Fall ist. Man könnte verhindern, dass weitläufige Gebiete in Berlin immer noch über Airbnb Verkauf und Vermietung laufen, wo die Gewinnspanne sehr viel höher ist als in der Vermietung. Da gibt es zwar Gesetze, aber keine Kontrollen zum Beispiel in dieser Stadt. Das heißt, es gibt noch sehr viel mehr Schrauben, an denen man drehen könnte. Die Enteignung ins Spiel zu bringen, das ist wirklich eine populistische Maßnahme und ein populistisches Vokabular, das die Stimmung in vieler Weise vergiftet. Und ich halte das wirklich für etwas ganz Unverantwortliches.
Ein letztes Argument dafür, vielleicht auch wissend darum, dass sie gar nicht kommen wird, was unglaublich hilfreich ist, und das sagte mir neulich am Rande eine Politikerin hier dieser Berliner Regierungskoalition. Wissen Sie, einen entscheidenden Vorteil haben wir. Wir sind absolut in der Offensive als Politik. Der Primat der Politik ist zurück. Die Wohnungsbauunternehmen akzeptieren vor diesem Hintergrund, vor der Drohkulisse der Enteignung auf einmal Mietpreisbremse, Verschärfung hier und da, was wir vorher nie durchgekriegt hätten.
Das kann man vielleicht als positives Element festhalten, dass erstmal die Bürger ihren Druck auf die Straße gebracht haben, namhaft machen, dass es ein Problem gibt und dass auch die Wohnungsbaugesellschaften spüren, dass sie nicht alles machen können, dass sie nicht mit allem durchkommen. Aber das ist noch etwas ganz anderes, als ob wir über faktische Enteignungen reden. Ich glaube, es wäre wirklich für diese Stadt ganz fatal.
Wir schauen weiter auf Themen, die diesen Tag bestimmen. Und dazu zählt eine Frage, die erstmal eher technisch klingt. Die Frage nämlich, ob Krankenkassen künftig genetische Bluttests vor der Geburt zahlen sollen. Tests, mit denen sich klären lässt, ob ein ungeborenes Kind das Down-Syndrom hat. Das CDU-Präsidium berät heute darüber. Am Donnerstag wird dann in einer ersten Debatte der Bundestag darüber sprechen. Wolfram Eilenberger, aber das ist natürlich sehr viel mehr als die Frage, wer die Rechnung bezahlt.
Natürlich ist es eine der ganz großen Fragen unserer Zeit. Das ist die Frage, welche Form von Menschlichkeit wir in Zukunft zulassen wollen. Wir haben die Wahl. Früher bekam man ein Kind, wie man auf Deutsch sagt. Heute kann man sagen, ich will dieses Kind oder dieses Kind und dieses Kind nicht. Die Testverfahren werden sich weiter verfeinern, sie werden sich weiter verbilligen. Und natürlich haben Krankenkassen Interessen daran, dass diese Tests gemacht werden, weil das ist eine sehr traurige, aber auch gleichzeitig wirkliche Einsicht. Diese Kinder sind dann für die Kassen natürlich sehr viel teurer als ein mutmaßlich gesundes Kind.
Und an diese ökonomische Dimension, ehrlich gesagt, habe ich bis eben gerade gar nicht gedacht. Aber meinen Sie, dass das wirklich ein Gedankenspiel ist im Hintergrund?
Nun, also es ist auf jeden Fall so, dass das ein Aspekt ist, den eine Krankenkasse als Krankenkasse auch mitbedenken muss und will. Aber zunächst ist es ja einmal so, dass die Versicherten, die Frage ist, ob sie ein Anrecht auf die Leistung haben, zu wissen, ob sie so ein Kind bekommen wollen oder nicht. Und meine Intuition ist, dass dieses Recht bestehen sollte, dass diese Wahlmöglichkeit bestehen sollte und dass es sehr schwer zu argumentieren ist, die Option nicht zur Verfügung zu stellen.
Aber ist dann damit der Regelkatalog der gesetzlichen Krankenkassen sowas wie der ethische Kompass unserer Gesellschaft?
Das ist eine Dynamik, die sich dann nicht vermeiden lässt. Wir haben mit mehr Wissen immer mehr Verantwortung. Und das Wissen um die Anfänge des Lebens fängt immer früher an. Das heißt, wir kommen in Entscheidungssituationen, die gar nicht gegeben waren, sehr lange Zeit. Und sich nicht zu entscheiden, diesen Test nicht zu machen, ist ja dann auch schon eine Entscheidung. Das heißt, das Dilemma, sich nicht zu entscheiden, ist gar nicht gegeben. Es sind einfach zwei Versionen und die meisten Eltern, die meisten werdenden Mütter haben einen Drang, dies zu wissen, und das halte ich für genauso grundmenschlich als Drang und als Verantwortungsaufgabe wie die Intuition, dass man das Kind bekommen soll, das einem eben gegeben wird.
Diese Tests kosten etwa 130 Euro. Das heißt, wer das unbedingt möchte, macht es sicherlich auch jetzt schon, unabhängig von dieser Kassenleistungsfrage. Jetzt gibt es in der politischen Debatte Aussagen und auch Fragestellungen, wie dass wir eine Debatte darüber brauchen, wie wir das Machbare begrenzen, was wir erkennen wollen und wie wir da mit diesem Wissen umgehen. Halten Sie das gesellschaftlich überhaupt für möglich in diesem Bereich, die Begrenzung des Machbaren, oder ist alles Machbare letztendlich auch in irgendeiner Form grenzenlos?
Nein, ich glaube, es wäre zynisch und auch falsch anzunehmen, dass alles, was machbar ist, auch gemacht werden muss. Das ist auch in der Geschichte der Wissenschaft bisher nicht so gewesen. Die Eingriffe in das menschliche Genom werden sehr bald machbar sein. Es ist die Frage, ob wir das in dieser Weise zulassen wollen und werden oder ob es nicht doch vielleicht sogar einen globalen Konsens geben wird, das nicht zu tun. Ich glaube, was dahinter steht, und deswegen tun sich ja gerade CDU mit einem christlichen Menschenbild hier besonders schwer, ist die Frage, was der Mensch ist und wie wir ihn sehen wollen und was wir uns selbst zumuten oder auch ermöglichen an menschlicher Gemeinschaft. Und die Frage, die für uns allen stehen wird, ist ganz klar zu formulieren, wird es in 30, 40 Jahren noch Behinderungen dieser Art in unserer Gesellschaft als Neugeborene geben? Und das ist eine Entscheidung, die tatsächlich auch eine Gesellschaft an sich führen muss. Was gewinnen wir durch den Umgang mit diesen Menschen, mit diesen Kindern? Und was verlieren wir dadurch, dass wir diese Form von Menschlichkeit nicht mehr unter uns finden? Ich glaube, das ist eine Diskussion, die gleichsam über der rein technischen liegt.
Und natürlich auch die Frage, wo setzen wir die Grenze, wann beginnt Behinderung? Im Moment reden wir über Down-Syndrom, also Dinge, bei denen jetzt wahrscheinlich ein gesellschaftlicher Konsens besteht. Das ist etwas, das so stark abweicht von dem normalen Leben, dass es eben wirklich im Wortsinne eine Behinderung ist. Ja. Was ist mit anderen Eigenschaften des Naheliegens? Das ist natürlich äußere Merkmale, Augenfarben, Aussehen und dergleichen.
Herzfehler, vielleicht ein fehlendes Hand oder ein fehlender Fuß, das kann man ja mittlerweile genetisch auch sehen. Ja, das kann erodieren und es kann dann eben, wenn es eine sehr schlechte Entwicklung nimmt, zu einem Perfektionierungsanspruch führen. Das heißt, ich will nicht nur ein Kind, das im normalen Sinne gesund ist, sondern ich will dies mit dieser Ausstattung. Und das ist eine Option, auf die wir zusteuern. Die Krankenkassen jetzt an sich, glaube ich, sollten tatsächlich diese Leistung zur Verfügung stellen sollen. Sonst gibt es nämlich auch einen anderen Aspekt. Die Mütter, die sich das nicht leisten können, sind klar benachteiligt und das ist eine sehr grundlegende Benachteiligung.
Aber glauben Sie denn, dass wir über das Stellen der Fragen hinaus Gemeinsamkeiten finden, also bei den Antworten? Weil die Fragen, die Sie gestellt haben, die wir hier gerade formuliert haben, die sind starke Fragen einer gesellschaftlichen Debatte. Ich habe bloß die Sorge, dass die Antwort darauf als Gemeinschaft nicht gelingen wird.
Nein, sie ist ja auch erstmal eine Option, die jedes Individuum für sich schaffen muss. Aber es sind eben sehr ernste Statistiken, wenn Sie sehen beispielsweise, wie hoch ist die Scheidungsrate bei Eltern, die ein schwer behindertes Kind bekommen. Ist sie signifikant höher? Ja, sie ist signifikant höher. Wie berichten die Eltern darüber, die ein schwerstbehindertes Kind haben? Ich habe selber als Zivildienstleister an der Schwerstbehindertenbetreuung gearbeitet. Das sind ganz starke Druckverhältnisse. Es gibt Schönheiten, es gibt eigene Attraktivitäten dabei, aber für viele ist es auch in der Beschreibung eine sehr, sehr schwere Einschränkung. Und das wird in der Zukunft dafür sein, die zentrale Frage wird sein, was wollen wir als Gesellschaft und wollen wir eine Gesellschaft, in der diese Behinderungen einen Platz in unserer Mitte haben? Ich fürchte, die Antwort wird in der Breite Nein sein.
Seit Monaten streiken sie, Schülerinnen und Schüler, immer freitags für das Klima. Aber wofür genau eigentlich? Wer diese Frage laut gestellt hat, hat meistens im nächsten Atemzug darauf hingewiesen, dass Schule schwänzen für das Klima nicht okay ist. Und weil diese Debatte recht laut geworden ist, diese Kritik, haben sich die Initiatoren heute vor die Presse begeben, um konkrete Forderungen zu stellen. Barbara Schmidt-Matern war für uns dort im Naturkundemuseum in Berlin und bringt mich und meinen heutigen Gast Wolfram Eilenberger auf den Stand. Was wollen denn die Schülerinnen und Schüler konkret?
Da geht es um 6 Forderungen, die die Jugendlichen aufgeschrieben haben. Ich sage mal Jugendliche, weil es ja nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch sehr, sehr viele Studierende dabei sind. Fangen wir vielleicht mal an mit den ersten 3 Forderungen, die langfristig angelegt sind. Da sagen die Fridays for Future Aktivisten, wir wollen die sogenannte Netto-Null bis zum Jahre 2035 erreichen. Was heißt das? Damit ist gemeint, dass nur die Menge an Treibhausgasen ausgestoßen wird noch, die durch natürliche Prozesse, also zum Beispiel beim Pflanzenwachstum, dann auch wieder aufgenommen wird. 2. Forderung, ein Kohleausstieg schon bis zum Jahr 2030 und nicht 2038 spätestens. Wir erinnern uns, das war ja der Vorschlag der Kohlekommission, die im Auftrag der Bundesregierung Anfang dieses Jahres eben vorgeschlagen hat, bis spätestens 2038 soll es klappen, sagen die Jugendlichen. Nein, das muss viel früher passieren, eben schon ganze 8 Jahre früher. 3. Forderung, man fordert 100% erneuerbare Energieversorgung in Deutschland bis zum Jahr 2035. Auch da möchte ich noch eine Vergleichszahl geben, die einfach zeigt, dass die Politik im Moment weniger ambitioniert ist als die Jugendlichen, denn im aktuellen Koalitionsvertrag dieser Bundesregierung steht nur das Ziel von 65% in den nächsten 11 Jahren drin. Also auch das ist wesentlich weniger als das, was die Jugendlichen jetzt wollen. Ja. Und dann komme ich noch mal auf die weiteren 3 Ziele, die insofern bemerkenswert sind, weil die Jugendlichen hier sagen, wir fordern das jetzt schon bis zum Ende dieses Jahres. Da geht es zum Beispiel einmal um das Ende der Subventionen für fossile Energieträger. Das sind Kohle, Öl und Gas. Da hat der Sebastian Grieme, ein junger Abiturient, der jetzt parallel zu seinen Abiturprüfungen sich bei Fridays for Future also engagiert, Vorwürfe an die Politik erhoben.
Anstatt effektive Maßnahmen für den Klimaschutz einzuleiten, subventioniert die deutsche Regierung Kohle, Öl und Gas laut Umweltbundesamt immer noch mit 45 Milliarden Euro pro Jahr. Alle Steuerzahler zahlen somit Geld dafür, den Klimawandel weiter anzuheizen. Fossile Energieträger werden dadurch auf Kosten der Allgemeinheit billiger gemacht, als sie sind.
Also daran kann man eigentlich ganz gut hören, das betrifft alle Steuerzahler. Zum einen also ist Klimaschutz immer auch eine Frage des Geldbeutels und zweitens ist es vor allem eine soziale Frage. Und auch das haben die Jugendlichen mitbedacht, weil sie immer wieder daran erinnern, auch dass der Klimaschutz und die Maßnahmen gegen den Klimawandel, dass die sozial verträglich gestaltet werden müssen. Wer also weniger Geld im Portemonnaie hat, soll nicht so stark belastet werden wie wohlhabendere Haushalte.
Ah, das ist ja an alles gedacht, würde ich jetzt sagen, Wolfram Einberger.
Ist auch an die Umsetzung gedacht, das heißt, gibt es konkrete Vorschläge, wie das zu machen wäre? Und meine zweite Frage wäre, weil das ja für eine Bewegung als Bewegung ein riskanter Moment ist, in die Konkretion der Forderung zu gehen. Wie stehen diese Forderungen zu bestehenden Beschlüssen von Parteien? Gehen sie beispielsweise über all das hinaus, was selbst die Linke oder die Grünen beschlossen und gefordert hätten?
Sie gehen teilweise darüber hinaus, aber im Grunde machen es sich diese Jugendlichen immer wieder zu eigen, dass die Politik sich bereits verpflichtet hat zu festen Zielen, etwa zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens auf nationaler Ebene und dass man einfach diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. Vorhin wurde auch im Naturkundemuseum, wo diese Pressekonferenz ja stattfand, die mehr oder weniger rhetorische Frage formuliert, wieso müssen wir Jugendlichen eigentlich diese Forderungen formulieren?
Die Antwort ist simpel, aber traurig. Die Erwachsenen haben das größte Problem unserer Generation und aller Generationen vor uns verursacht und momentan machen sie keine Anstalten, es zu lösen.
Wohl, aber was die Jugendlichen merken, das war übrigens Linus Steinmetz, der ist 15 Jahre alt und gehört mit zu den Organisatoren und auch den Aktivisten, die sich besonders engagieren im Moment. Wohl aber ist den Fridays for Future Aktivisten bekannt oder sie spüren das inzwischen immer stärker, wie viel Macht sie haben. Da wurde noch einmal eben daran erinnert, dass an einem einzigen Freitag nur, das war Mitte März, am 15. März, um genau zu sein, allein in Deutschland 300.000 Menschen im Zuge dieser Bewegung auf die Straße gegangen sind.
Okay.
Was wir festhalten können, ist, dass wir als Fridays for Future gesellschaftlich und politisch Einfluss haben. Zum Beispiel, indem Jugendliche damit anfangen, Demonstrationen zu organisieren. Wir beeinflussen aber auch die Politik selber, zum Beispiel ParlamentarierInnen oder die Exekutive.
Ja, da wollten wir ihn noch kurz zu Wort kommen lassen, den
genau.
Lino Steinmetz.
Ich wollte schon rein. Nein, ich wollte auch rein mit der Frage, gut, jetzt kommen die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen diesen Forderungen nach. Die Frage ist eigentlich, ist das nötig? Also reicht es nicht, wenn sie auch erstmal mit der Forderung auf die Straße gehen, tut endlich was für den Klimaschutz? Es gibt ja eigentlich auch genug politische Vorschläge im politischen Raum von Grünen und anderen und dergleichen. Also damit macht man sich natürlich, Herr Eilenberger, sehr angreifbar.
Ja, und man positioniert sich in einer Weise, die entweder realistisch und einlösbar ist und damit konventionell oder in einer Weise, die stark angreifbar ist wegen fehlender Umsetzbarkeit. Das ist, wie gesagt, ein riskanter Moment. Was mich noch interessieren würde, weil ja sehr viele Schüler jetzt auch sensibilisiert werden als Schüler für die Problematik. Gibt es denn so etwas wie Selbstverpflichtungsvorschläge? Zum Beispiel, wer bei Fridays for Future mitläuft, fährt nicht mehr mit dem Flugzeug in den Urlaub, fliegt nicht mehr, nimmt keine Billigflieger mehr, weil ich als Friday for Future Marschierer das eingesehen habe, dass das nicht mehr geht. Das heißt, gibt es das Element einer Selbstverpflichtung in dieser Bewegung?
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass darüber diskutiert wird. Mir ist im Moment noch keine, zumindest schriftlich festgehaltene Verpflichtung bekannt. Es gibt aber immer wieder ja die Bemerkungen der Protagonisten, dass sie sagen, wir versuchen das nach Kräften irgendwie zu vermeiden. Von Greta Thunberg, die eigentlich die Speerspitze nach wie vor dieser Bewegung ist, die junge Schwedin, ist bekannt, dass sie ihre Reisen nach Davos oder auch nach Berlin, wo sie jetzt überall gewesen ist, auch in Katowice bei der UN-Klimakonferenz war sie ja, dass sie dorthin überall mit dem Zug reist. Was die Jugendlichen aber auch für sich in Anspruch nehmen, ist, dass sie sagen, wir sind hier nicht besser als alle anderen und wir sind auch nicht die Besserwisser. Wohl aber, wenn ich das jetzt mal frei übersetzen darf, wir wollen durchaus nerven, damit endlich was passiert. Sie nehmen auch wahr, dass sie inzwischen von der Politik gehört werden und sie differenzieren auch nicht nach einzelnen Parteien. Darum geht es ihnen auch gar nicht. Aber sie stellen halt immer wieder fest, sie legen den Finger sozusagen in die Wunde und sagen, alle Politiker loben uns, aber sie tun halt nichts.
Fridays for Future wird konkret die jugendlichen Forderungen für die Bekämpfung des Klimawandels. Danke an Barbara Schmidt-Matern ins Hauptstadtstudio. Heute zu Gast Wolfram Eilenberger, Autor zuletzt von Zeit der Zauberer, einem Buch über die großen Philosophen der 20er Jahre. Ein klein bisschen Zauber könnte wahrscheinlich nicht schaden, um aus der Dauerschleife Brexit-Drama herauszukommen. Die nächste Schicksalswoche beginnt. Am Freitag kommt der harte Brexit, es sei denn, wir gehen in die Verlängerung. Im Angebot 30. Juni, das will die Premierministerin, oder gleich 12 Monate, das ist das Angebot von EU-Ratspräsident Donald Tusk. Herr Eilenberger, Wünsche, Prognosen?
Ja, der Zauberlehrling ist wahrscheinlich wirklich eine gute Assoziation. Weh, die Geister, die ich rief, die werde ich jetzt nicht mehr los. Das denken alle gerade beim Brexit. Ich muss bei diesem Prozess mittlerweile an einen Begriff denken, den der Kulturwissenschaftler Wolfgang Bauer in den Diskurs eingeführt hat. Der heißt Ambiguitätstoleranz. Er sagt, eine demokratische Kultur lebt davon, dass wir Ambiguität, Unsicherheit zweideutig möglichst lange aushalten können. Und ich spüre jeden Tag, jeden Morgen in den Nachrichten in mir den Drang, bitte entscheidet euch, Eindeutigkeit, das muss vorbei sein. Sieht aber so aus, als ob wir noch ein paar Monate in der Ambiguität verweilen sollten.
Und unsere Toleranz üben müssen. Wir hatten heute den britischen Wirtschaftshistoriker Adam Tooze im Interview hier im Deutschlandfunk Kultur, für den der Brexit, das hat er uns da gesagt, die größte Katastrophe seines Lebens ist und der auf einen Widerspruch hingewiesen hat.
Selbst wenn man sich einlässt auf den Brexit-Vorschlag, wenn es tatsächlich ein berechtigtes Bedürfnis der Menschen ist, Kontrolle wieder zu gewinnen, muss man ja sagen, dass das in ein absolutes Desaster geendet hat. Also die britische Politik wartet jetzt im Grunde auf die Entscheidung der EU, wie es jetzt weitergeht.
Also von wegen Take Back Control, der ganze Brexit-Prozess, ist die Geschichte des ganz großen Kontrollverlustes der britischen Politik?
Ja, vielleicht muss man es auch von der EU-Seite sehen. Ein Ziel dieser Verhandlungen war ja, es so schwer wie möglich zu machen, zu zeigen, dass ein Exit aus der EU schwierig sein würde. Ich glaube, den Punkt hat jetzt jedes andere Land auch verstanden. Die große Gefahr, die ich im Moment in diesem Prozess sehe, ist, dass man von Seiten der Briten noch an der Europawahl teilnehmen soll und wird. Ich glaube, das wird dann eine sehr große Wut- und Zornwahl. Und dann ist erstens nicht klar, wer dann noch Premierminister sein wird in England und ob diese Parlamentarier vielleicht sogar noch ins Parlament einziehen. Das heißt, mir wäre sehr daran gelegen, eine Lösung zu finden, die es ermöglicht, das Vereinigte Königreich vor der Europawahl austritt oder zumindest eine definitive Lösung findet.
Wenn Sie daran teilnehmen, dann wäre das aber in gewisser Weise auch das von vielen geforderte zweite Referendum. So könnte man das auf jeden Fall auffüllen.
Ja, aber es würde natürlich, wie bei fast allen Europawahlen, auch die extremen Kräfte noch einmal mobilisieren. Es wäre eine große Trotzwahl und Herr Farage, glaube ich, der würde die Sektkorken knallen lassen, wenn es noch einmal zu neuen Wahlen käme über diese Frage.
Welche Fragen stellen sich an diesem Tage, unter anderem auch diese, sollen angehende Lehrer und Lehrerinnen zum Besuch im Konzentrationslager verpflichtet werden? Wolfram Eilenberger, ich sage Ihnen, wer das fordert, bevor Sie mir sagen, ob sie damit recht hat. Monika Grütters, die Kulturstaatsministerin, ist der Ursprung dieser Forderung.
Ja, zunächst einmal ist es interessant, dass es diese Forderung gibt, weil sie spricht ja symptomatisch dafür, dass uns etwas an Erinnerungskultur aus den Händen gleitet, eine Präsenz eines Ereignisses zu weichen, schwächer zu werden droht, und das ist das Ereignis der Shoah und der Konzentrationslager. Insofern ist es so, dass wir offenbar jetzt noch größere Anstrengungen als zuvor unternehmen müssen, das wachzuhalten, und Lehrer sind da ganz sensible Personen. Insofern kann ich den Impuls verstehen. Wie ich zur Pflicht das zu tun stehe, da bin ich mir nicht so sicher.
Es gab ja schon vor einigen Monaten die Frage, ob man generell Schülerinnen und Schüler verpflichten sollte, dass es Teil des Curriculums wird, dass man in ein Konzentrationslager oder eine entsprechende Erinnerungsstätte geht, mit ganz ähnlichen Fragen. Ja, was verursacht letztendlich diese Pflichtseite daran, vielleicht auch eher Gegenreaktion? Was ich interessant finde vor diesem Hintergrund, dass da wohl offenbar in der Lehrerausbildung die erste Generation ist, bei der das schon nachgelassen hat. In den späten 90er Jahren, frühen Nullerjahren, wo also weniger Erinnerungskultur in dem Sinne stattgefunden hat.
Ja, es gibt natürlich jetzt auch Kultur. Theoretisch verschiedene Phasen von Erinnerung. Wir sind jetzt in der Phase, in der die Zeitzeugen sterben, in denen Erinnerung verblasst, weniger lebendig ist, aufrechterhalten muss. Und die Lehrer, die jetzt in den Lehrerdienst treten, das sind ja Lehrer, die 1990 vielleicht geboren worden sind oder noch später, ein ganz anderer Horizont. Insofern scheint mir das wichtig, weil es für die deutsche Identität und für das Selbstverständnis dieses Landes ein ganz wichtiger Punkt bleiben soll. Und die Lehrer dazu verpflichten, das finde ich sinnvoller als jede andere Gruppe, weil sie diejenigen sind, die dieses Wissen natürlich auch in die weitere Generation tragen werden.
Mein erster Reflex heute Morgen in der Redaktionskonferenz war, dass ich sagte, ich gehe davon aus, also es geht vor allem um Geschichtslehrer, um Lehrer in diesen entsprechenden Fächern, dass das ja eigentlich fast schon eine Selbstverständlichkeit sein müsste, wenn man Geschichte vermittelt, diesen wichtigen Teil der deutschen Geschichte, dass man eben auch mal hingeht. Aber dann dachte ich auch, und das ist auch meine Frage auch an dieses Thema, inwieweit da eine Veränderung stattfindet, die man auch akzeptieren muss. Das ist für junge Leute ja nicht mal mehr die Großelterngeneration, die Tätergeneration war, sondern noch weiter weg biografisch. Das ist natürlich auch klar, dass sich da Wahrnehmungen verschieben, möglicherweise auch Gewichtungen.
Ja, das führt natürlich die Frage, ob sich dieses Ereignis in irgendeiner Form normalisiert, seinen absoluten Schrecken und seine absolute Bedeutung einbüßt. Ich glaube, auch als jemand, der Deutschland in vielem Ausland vertritt und sehr viel mit diesem Thema verbunden ist, dass es zentral bleiben sollte, dass es etwas sehr Wichtiges ist und dass man Anstrengungen unternehmen sollte, es in der Präsenz zu halten, in der es sich vielleicht gerade noch befindet.
Ins Rutschen geraten sei das etwas, so hat das Monika Grütters begründet, ihren Vorstoß. Auch würden Sie das teilen?
Ich würde sagen, es ist ja auch so, dass die Lehrer jetzt in der politischen Situation mit anderen Fragen, mit anderen Druckverhältnissen, auch vom rechten Spektrum in der Schülerschaft konfrontiert werden. Insofern ist eine Sensibilisierung und ein Wachhalten vielleicht besonders nötig. Und zumindest, was dieser Vorschlag gebracht hat, ich habe heute mich zum ersten Mal gefragt, war ich denn eigentlich schon mal in einem Konzentrationslager zu Besuch?
Und?
Meine Kinder ja, ich nicht. Und ich denke, das sollte ich vielleicht auch selbst nachholen.
Wolfram Eilenberger. Gute Idee an diesem Tag, an dem Monika Grütters das Programm Jugenderinnerung startet. Und in diesem Zuge hat sie sich die Kulturstaatsministerin für Pflichtbesuche von Lehrern in KZ-Gedenkstätten ausgesprochen. Es gibt eine gute Nachricht an diesem Tag. Der russische Starregisseur und Kreml-Kritiker Kirill Serebrennikov kommt aus dem Hausarrest frei nach fast 2 Jahren. Das melden uns russische Nachrichtenagenturen seit 1,5 Stunden etwa. Der Mann hat es immerhin trotz allem geschafft, aus der Ferne an der Hamburger Staatsoper die Verdi-Oper Nabucco zu inszenieren. Wolfram Eilenberger, wie sortieren wir das ein? Ein wenig Frühling auch in Russland?
Ja, zunächst einmal klingt es wie eine sehr erfreuliche Nachricht, aber Russland wäre ja nicht Russland, wenn es nicht den Begriff des Nachwinters gäbe. Das ist der Frost, der kommt, nachdem die ersten Blumen schon geblüht sind im Frühling, und wir wollen hoffen, dass das nicht auch auf den Kollegen zutrifft.
Wolfram Eilenberger, vielen Dank für diesen Besuch. Ich entlasse Sie gleich in den Berliner Frühling. Schön, dass Sie heute da waren.
Ich danke Ihnen.